Ja, es ist mega schön, über den Psalm 24 heute zu predigen, denn der hat ja die Überschrift, der König kommt, er kommt. Psalm 24 ist ein Wallfahrtspsalm, vielleicht so als kleine Info vorneweg. Was heißt das Wallfahrtspsalm? Das heißt, dass ja damals es so war, dass man zum Tempel in Jerusalem sich aufmachen musste. Es gab relativ wenige. Ganz am Anfang von Israel gab es eigentlich nur den Gottesdienst im Tempel. Und deswegen sind die Leute dann immer wieder aufgebrochen, haben sich auf den Weg gemacht, sind nach Jerusalem gegangen. Und da wurde dieser Psalm gebetet, wenn man sozusagen auf dem Weg war. Und er geht drei Schritte, die ich vorneweg schon mal mit euch durchgehen möchte. Der erste Schritt ist, wer ist Gott? Man macht sich auf den Weg und fragt, hey, wer ist eigentlich dieser Gott, zu dem wir jetzt gehen? Was ist da so besonders? Dann die nächste Frage ist natürlich, darf ich in den Tempel? Ist die Eintrittskarte da? Kann ich da überhaupt rein? Bin ich da willkommen? Und der letzte Schritt ist, dass eben nicht nur Menschen in den Tempel kommen, sondern dass Gott selber in den Tempel kommt. So, lasst uns diesen Psalm miteinander starten. Ich lese ihn einfach mal vor, ein Psalm Davids. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer ist Gott? So die Anfangsfrage. Wer ist es eigentlich, zu dem wir uns da aufmachen? Und es fängt mit einer ganz steilen Ansage an, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. Die Erde. Die ganze Welt und alles, was darinnen ist, gehört Gott. Das ist schon mal eine starke Aussage, wenn man damit sagt, das ist der Anfang. Alles gehört Gott. Fällt uns manchmal ein bisschen schwer, diese Aussage stehen zu lassen, weil wir haben ja auch Sachen, die uns gehören. Aber wir merken, oh nee, da gehöre ja auch ich dazu. Auch ich gehöre Gott. Der Erdkreis und die darauf wohnen, gehören Gott. Alles, was ich habe, was ich bin, was mich ausmacht, gehört Gott. Er ist der Besitzer, der Eigentümer. Er ist dem, dem diese Welt gehört. Und dann geht es weiter, denn, ja, warum gehört ihm alles? Was ist der Grund dafür? Kann er nicht einfach sagen, das gehört dem, ja? Ihr könnt nicht einfach sagen, da hingehen zu eurem Nachbarn, der hat ein schönes Auto, zu sagen, ah, danke, das gehört jetzt mir. Da wird er euch was husten. Aber diese Welt gehört Gott aus dem ganz einfachen Grund, denn er hat sie geschaffen. Er hat sie gemacht. Und er erhält ihren Bestand. Er hat ihn, den Erdkreis, über den Meeren gegründet. Jetzt denken wir da manchmal so, na ja, das war ja dieses alte Weltbild, ja, da ist unten das Wasser und dann kommt so die Erde als Scheibe und so. Ich glaube, das ist gar nicht so gemeint, sondern da ist gemeint, über dem Chaos. Im alten Denken steht das Meer immer für den Chaos, das Chaos. Am Anfang der Bibel heißt es, es war wüst und leer. Manche wissen, da kommt ein hebräisches Wort vor, Tohu wa bohu, hat das Zimmer unserer Kinder beschrieben, als sie klein waren. Meins nie. Tohu wa bohu, also Chaos. Und Gott ist der, der die Welt aus dem Chaos herausgehoben hat und sie gegründet hat, stabil gemacht hat. Und dann über den Wassern, und dann kommt hier dieses Wort bereitet. Und ich finde, das ist so ein schönes Wort, weil es an vielen anderen Stellen vorkommt, wo Gott sich Menschen zuwendet und sie bereitet. Da kommt Gott den Menschen nahe. Es gibt mal einen Psalm, da heißt es, dass Gott mich bereitet hat im Mutterleib. Und ich stelle mir das so vor, wie Gott wirklich da nahe kommt und meine Persönlichkeit, mein Wesen bereitet. Mich vorbereitet auch für diese Welt. Wir merken, es ist nicht nur so ein Schöpfer, der so aus der Distanz halt mal so und dann ist es halt da, sondern der nahe kommt, der liebt, der jede einzelnen Menschen, der auf diesem Erdkreis wohnt, bereitet. Ich finde es schön in diesen beiden Formulierungen, dass der erste Vers endet mit denen, die darauf wohnen, also den Menschen, und dann den er hat über den Wassern bereitet. Da korrespondieren diese beiden Aussagen sehr schön, dass Gott sich wirklich den Menschen zuwendet, eben denen, die auf dieser Erde wohnen. Das ist Gott. Es ist der, dem alles gehört, der alles hat. Es ist der allmächtige Gott. Er ist der Schöpfer und der Eigentümer dieser Welt. Und es gibt nichts, was ihm nicht gehört. Wenn man dann fragt, ja, wie ist er? Dann stehen mir zum Beispiel die Worte wie gnädig vor Augen. Der Schöpfer hat die Welt geschaffen. Er hat dich und mich bereitet. Warum? Einfach so. Weil er dich liebt. Weil er dich machen wollte. Er ist gnädig. Er hat dann an mich gedacht und dann gab es mich. Und ich habe nicht vorher gesagt, ja, ich streng mich auch an. Nein, es gab mich ja vorher nicht, bevor er an mich gedacht hat. Es ist ein Geschenk. Und er ist unendlich mächtig. Wer diese Welt hervorbringt, der muss unglaublich mächtig sein. Und er ist vor dem, was wir Raum und Zeit nennen. Schwierig zu sagen, vor der Zeit, ja? Weil was ist denn vor der Zeit? Wir denken immer nur in der Zeit. Und wenn wir sagen vor der Zeit, denken wir schon wieder vor. Aber eigentlich ist er ja, er ist einfach. So sag das mal zu Mose am Dornbusch. Hey, ich bin. Er ist einfach. Das ist der Gott, zu dem man sich aufmacht. Das ist der Gott, von dem wir reden. Das ist der, auf den wir hin uns aufmachen. Und wenn ihr hier im Gottesdienst seid und wir den Psalm 24 anschauen, dann seid ihr jetzt auf dem Weg zu diesem Gott, dem alles gehört, der der Schöpfer ist, der mächtig ist und gnädig und ewig. Auf diesem Weg sind wir. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer darf da rein? Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer darf hinaufgehen? Typisch hebräische Wendung und dann sozusagen, das ist der Blick von unten, wer darf hinaufgehen? Und der zweite Teil von diesem Vers, der macht sozusagen, wer darf oben stehen? Also da ist der Blick dann, man ist oben, wer darf da bleiben an diesem heiligen Ort. Ihr merkt, es sind immer hebräische Psalmen, sind immer zwei Aspekte, die sich einander ergänzen, die ein bisschen sich unterscheiden, aber einander ergänzen. Ja, wer darf kommen? Wer ist willkommen? Wer darf hinaufgehen und wer darf oben sein und bleiben? Es wird ganz genau beschrieben. Und zwar, wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist. Unschuldige Hände, da geht es um die Taten, die wir tun. Jemand, der nichts Böses getan hat. Niemand eine reingehauen hat, zum Beispiel. Niemand was weggenommen hat, zum Beispiel. Aber es sind nicht nur die unschuldigen Hände, es geht auch um das reine Herz. Was ist das reine Herz? Jemand, der über andere nichts Böses denkt. Der nicht neidisch ist. Der im anderen immer das Gute sucht. Reinen Herzens. Jemand, der keinen Schmerz in sich trägt, keine Wut, keinen Ärger. Jemand, der liebt und liebt und liebt. Wow, das mit den Händen kriege ich vielleicht hin. Weil manchmal kann man ja auch Sachen mit dem Mund machen, ja. Aber das mit dem Herzen ist schwierig. Und der zweite Vers, der dreht das so ein bisschen um. Da kommt erst so jemand, der nicht bedacht ist auf Lüge. Nicht auf Lüge bedacht sein. Das heißt, jemand, der überhaupt nicht auf den Gedanken kommt, was Falsches zu sagen. Ich merke das schwer. Da passiert irgendwas, irgendwas geht schief. Wer war's? Ich war's nicht. Man duckt sich weg, sagt nicht die Wahrheit. Und hier ist von jemand die Rede, der nicht bedacht ist auf Lüge, also der nicht mal diesen Impuls hat, die Wahrheit nicht zu sagen. Mega. Und der nicht schwört zum Trug, okay, das kriege ich hin, so oft schwöre ich nicht. Check, schaffe ich. Wieder das Konkrete. Das ist so schön formuliert in diesem kurzen Sätzchen, dass es sowohl um das konkrete Tun, also um den konkreten Schwur geht, die konkrete Lüge, als auch um das, was tiefer geht. Nicht bedacht sein auf Lüge oder reinen Herzens sein. Und wenn ich das anschaue, dann merke ich, oh, das Ticket ist teuer. Da reinzukommen, setzt viel voraus. Und ich weiß nicht, ob ich das kann. Was passiert aber, wenn ich da reinkomme? Ich werde den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit vom Gott seines Heils. Oh, das ist ja cool. Also wer da reinkommt, der kriegt Segen und der kriegt Gerechtigkeit. Huhu. Nur blöd aber ist, du kommst nur rein, wenn du reinen Herzens bist. Wisst ihr, als ich dachte, diesen Psalm, dachte ich, das ist so, wie wenn du vor einem Süßigkeitenladen stehst und kein Geld in der Tasche hast. Du siehst es, dir läuft das Wasser im Mund zusammen, du denkst, genau das brauche ich jetzt, aber Edge, du kommst nicht rein. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal diesen Moment hattet, wo ihr dachtet, das wäre jetzt richtig, das wäre jetzt cool, da wäre ich jetzt gern dabei, da wäre ich gern drin. Und dann kommen Leute, die da drin waren und erzählen, wie toll das alles war. Ah, wir haben so viel erlebt, das ist so cool, mega. Und du denkst dir, Ganz ehrlich, als ich diesen Psalm gelesen habe, habe ich gedacht, da muss irgendwas falsch sein. Kann ja auch nicht sein, oder? Dass Gott so ist? Dass Gott so mit den Menschen umgeht? Es endet dann mit einer Bestätigung eigentlich. Ja, genau so ist es. Ja, das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, die also unschuldige Hände haben, reinen Herzens sind. Das ist das Geschlecht, das nach Gottes Antlitz sucht. Die sind willkommen. Und die anderen? Was ist mit den anderen? Und ich glaube, dass wir diesen Psalm im Christentum komplett übernommen haben. Es gibt so viele Menschen, die sagen, eigentlich glaube ich schon an Gott und das ist mir alles auch wichtig, aber so richtig, dass ich zu Gott kommen kann, so richtig, dass ich mich ihm nahen kann, das glaube ich nicht, weil ich in mir so viel trage, was so schwierig ist. Und ich versuche es oft auch vor Gott zu verstecken. Ich versuche es vor mir zu verstecken. Aber wenn ich mal ganz ehrlich werde, dann denke ich mir, das ist nicht für mich. Und ich finde es so krass, was Paulus dann im Epheserbrief schreibt. Denn durch ihn haben wir alle beide meint er Juden, also Christen, die aus dem jüdischen Hintergrund kommen und Christen, die aus dem heidnischen Hintergrund kommen. Also Judenchristen sozusagen und Heidenchristen. Dadurch haben wir alle beide, also das beide könnt ihr eigentlich streichen, haben wir alle, ja, in einem Geist den Zugang zum Vater. Wir haben den Zugang zum Vater. Jesus sagt, ja, da kannte den Psalm und er sagt, hey, ich weiß, dass du das nicht bist. Das mit dem reinen Herzen und mit den nicht bedacht auf Lüge. Aber ich bin am Kreuz für dich gestorben. Ich habe für dich den Zugang freigemacht. Du darfst kommen. Und ich stelle mir das so vor, dass wenn wir uns auf den Weg machen zu Gott, dass da diese Mega-Engel stehen und sagen, du darfst nicht rein, du darfst nicht rein, du darfst nicht rein. Und auf einmal sind es ganz wenige Leute. Und dann kommt Jesus und sagt, hey Jungs, beruhigt euch mal, ich habe Freikarten. Und er verteilt dann Freikarten. Und auf einmal denken die Engel so, Mist, kommen ja eh alle rein. Und dann kommen die Menschen und haben Zugang zum Tempel und sie können zu Gott kommen. Durch ihn haben wir Zugang zum Vater. Und ich möchte dich bitten, wenn du da Fragen hast und denkst, hey, ich bin nicht gut genug oder ich müsste besser sein oder ich müsste ehrlicher sein oder ich müsste, hey, streich das einfach durch. Du hast Zugang zum Vater. Es ist dieses wunderschöne Lied, mutig komme ich vor den Thron, das viele von uns kennen, dass das deutlich macht. Du darfst eintreten in den Tempel. Du bist willkommen. Jesus selber lädt dich ein. Nochmal innehalten, wenn in dir da irgendein Zweifel ist oder du denkst, hey, nee, da muss doch irgendwas sein. Ja, da ist was. Da ist eine Grenze. Aber Jesus selber hat sie überwunden. Du musst nicht perfekt sein. Du musst nur sagen, Jesus, hilf mir. Und dann bist du willkommen. Ganz wichtig. Und ich möchte euch da jetzt auch bitten, wenn ihr das Alte Testament lest, aufpassen. Das gilt, was im Alten Testament steht, aber die Geschichte ist weitergegangen. Ja, es gilt, was im Alten Testament steht. Da gibt es eine Grenze. Nicht jeder kann einfach zu Gott kommen. Ja, stimmt. Aber dann geht die Geschichte eben weiter im Neuen Testament, dass Jesus für uns gestorben ist und sagt, ja, du bist willkommen. Bitte aufpassen da. Manchmal denken wir, Bibel lesen, steht doch in der Bibel. Ja, so. Immer mal nochmal weiterdenken. Genau. Und dann kommt der dritte Teil. Das muss oben Teil 3 heißen, ja. Gott kommt. Ich lese doch vielleicht nochmal die ersten zwei Teile. Ein Psalm Davids. Die Erde ist des Herrn und was darin ist. Der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Wassern gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf den Berg des Herrn gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit vom Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das der sucht dein Antlitz. Und Jesus, wir danken dir, dass du uns den Zugang erworben hast und dass wir Gerechtigkeit empfangen und Segen. Und dass du uns einlädst. So, und dann stehen wir also nun im Tempel als Gemeinschaft vor Gott. Und dann kommen die Worte. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Und ihr müsst euch vorstellen, das Thronritual eines antiken Königs. Ja, das ist das Bild, das hier gebraucht wird. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Antikes Thronritual. Jetzt werden manche vielleicht fragen, warum redet man da die Tore an? Man könnte ja auch sagen, hey Gott, jetzt kannst du kommen. Aber wisst ihr, das ist ja nicht irgendein Gott. Das ist der Herr der Welt, der König aller Könige. Und damals war das schon klar, einen König kannst du nicht einfach sagen, so komm jetzt. Weil dann würdest du ja dem König befehlen, was er machen soll. Eigentlich ist die Geschichte immer andersrum. Deswegen werden die Tore angesprochen. Ihr Tore, erhebt euch. Es ist klar, danach kommt der König. Aber zu dem kannst du nicht sagen, hey Gott, mach mal. Sondern der macht. was er will, im Zweifelsfall. Also werden die Tore angesprochen. Hebt euch, dass der König der Ehre einziehe. Und dann wird ja immer ausgerufen, wer denn der König ist. Wer ist es denn, der da kommt? Ja, da gehen die Tore auf, wham! Und dann kommt der, was weiß ich, der Herold. Und der fragt dann, wer ist der König der Ehre? Ich weiß nicht, vielleicht war es sogar so, dass alle aus dem Volk dann geantwortet haben. Es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Vielleicht probieren wir das mal so. Ich mach mal den Herold und ihr macht mal die Antwort. Wer ist der König der Ehre?
Es ist der Herr,
wer ist der König der Ehre?
Es ist der Herr,
und dann die zweite Zeile, die zweite Teil. Wer ist der König der Ehre?
Der Herr,
es wird zweimal gesagt. Im Hebräischen heißt, wenn man etwas zweimal sagt, dass es besonders wichtig ist. Man hat nicht die Möglichkeit gehabt, was zu unterstreichen oder dick zu schreiben. Das gab es in der Grammatik nicht. Er ist der König der Ehre. Und ich stelle mir das so vor, wie die Leute da im Tempel sind und dann werden die Tore angerufen und dann wird der König angesagt. Der Herold klopft so, wer ist der König der Ehre, ist der Herr stark und mächtig, wer ist der König? Es ist der Herr Zebaoth. Und was passiert jetzt? Was passiert, wenn das fertig ist, was passiert dann? Der König kommt. Dann tritt er ein in seiner Macht. Und in seiner Majestät. Und das Interessante ist, dass der Psalm an der Stelle aufhört. Der spannendste Moment. Es ist alles bereit. Die Tore sind offen. Der König ist angesagt. Und dann hört der Psalm auf. Schade. Wäre doch jetzt cool gewesen. Was passiert da, wenn der König kommt? Aber ich glaube, das ist Absicht. Der Psalm endet mit einem Doppelpunkt. Der König kommt. Und was dann geschieht, wenn der König kommt, wenn er einzieht in seiner ganzen Herrlichkeit, das ist mega persönlich. Denn der König kommt zu Martin hier vorne anders als zu mir. Weil er weiß, du hast andere Themen, als ich habe. Und er kommt hier zu Sophia anders als zu mir, weil er weiß, dass sie andere Themen hat als ich. Und was für ein Quatsch wäre das, wenn man da irgendwas reingeschrieben hätte in diesen Psalm, weil das wäre für, was weiß ich, x Milliarden Menschen falsch gewesen. Wenn der König kommt, dann kommt er zu dir. Das persönlich, vielfältig und eigentlich unbeschreiblich. Manchmal erzählen mir Menschen Geschichten, wie sie Gott begegnet sind. Und ich merke, wenn sie die Geschichte jemand erzählen würden, der noch nie was von Gott gehört hat, dann würden die sagen, du spinnst. Das gibt's doch gar nicht. Das sind Momente, die sind eigentlich unbeschreiblich. Man redet von Gefühlen, aber man weiß, es ist mehr als ein Gefühl. Man redet von Wärme, von Liebe und weiß eigentlich gar nicht, woher soll die kommen. Wenn Gott kommt, dann ist es persönlich, vielfältig und unbeschreiblich. Und wisst ihr, eigentlich cool, wir haben gehört, dass wir kommen dürfen. Dass wir eingeladen sind, du eingeladen bist. Jesus lädt dich ein. Und wir, so heißt es im ersten Petrusbrief, sind der Tempel Gottes. ein Haus aus lebendigen Steinen. Das heißt, jeder von euch ist ein Stein, lebendiger Stein. Und wir, die wir hier sind, wir sind der Tempel Gottes, das Haus des Herrn. So sagt das der erste Petrusbrief. Und dann lädt uns dieser Psalm ein, zu sagen, erhebt euch, ihr Tore, dass der König der Ehre einziehe. Und dann kommt der König der Ehre. Er kommt zu dir und zu mir und wir wollen seine Gegenwart erleben, dass er wirklich kommt. Da liegt so viel drin. Vergebung, seine Liebe, seine Ermahnung, seine Kraft letztlich, dass er dir und mir Segen und Gerechtigkeit gibt. Ich würde sagen, wir beten noch mal ganz kurz diesen Psalm, zumindest diesen letzten Teil. Ich würde den Vorsprecher machen und ihr antwortet dann. Und dann geht die Tür auf und der König kommt. Wir wollen ihn dann willkommen heißen mit einem Lied und dann seine Gegenwart genießen und erleben. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre?
Es ist der Herr, stark und mächtig. Der Herr, mächtig und stark.
Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Amen.